Preach it.
Amen, danke.
Ich gebe mir zumindest große Mühe. Ja, das ist, glaube ich, schon rausgekommen, dass es heute um Brüche in unserem Leben geht. Und als ich so überlegt habe, was für ein Text könnte das sein, da ist es natürlich auf Psalm 22 gekommen, den Leidenspsalm Christi. Von Psalm finde ich das sehr interessant. Psalmen sind ja Gebete oder Lieder und trotzdem sind sie ja Teil der Bibel. Und das ist ja dieses Grundproblem. Was war als erstes? Menschen haben die Bücher der Bibel geschrieben, aber es ist ja von Gott inspiriert. Und deswegen ist auch diese Kombination, es ist ein Gebet und trotzdem ist es Gottes Wort, bei dem Psalm noch deutlicher. In anderen Büchern sind ja Reiseberichte oder dann wird beschrieben, was die Menschen so erlebt haben. Aber in diesem Fall sind es ja ganz häufig Gebete Einzelner. Es gibt ja verschiedene Psalmen, Dank, Lob und die Klagepsalmen. Und natürlich gibt es Mischform und wie immer in der Bibel gibt es Abweichung. Das finde ich, das hat Gott immer so gemacht. Es gibt ja auch diese Gabenlisten, aber die sind nicht vollständig. Mal sind sie so, mal sind sie so. Und ich glaube, Gott möchte einfach sagen, nimm auch diesen Psalm als Anregung. Nimm auch diesen Psalm, um dich inspirieren zu lassen. Diesen Psalm 22, bevor wir ihn lesen, ist für mich der heftigste, der aus der tiefsten Not, nicht umsonst ist es der Leidenspsalm Christi, entstanden ist. Im ersten Teil ist es ja diese totale Verzweiflung, dieses Rufen aus dem tiefsten Schmerz, aus der Unerträglichkeit des Gefühls, von Gott verlassen worden zu sein. Obwohl ja der Psalmist ihm vertraut hat, obwohl er Gott kennt, obwohl er eine Beziehung zu ihm hat. Dann im Hauptteil versucht, wie wir das, glaube ich, auch immer tun, der Psalmist Gott von seiner Not zu überzeugen. Das sind ja, wir lesen das gleich, es sind ja unbeschreibliche Bilder. Und wir wissen natürlich nicht, was für eine genaue Not das ist. Auch wieder bei dem Psalm. Meistens wissen wir nicht, handelt es sich um Krankheit, um Verfolgung, um ein Todesurteil, um Diffamierung, Mobbing, wie wir heute sagen. Aber der Psalmist gebraucht unglaubliche Bilder. Hingeschüttet zu sein wie Wasser oder die Zunge klebt am Gaumen. Dann, und das finde ich den spannendsten Teil, ich glaube auch für uns, kommt eine vollkommen unvermittelte Kehrtwende. Die hat sich nicht so langsam gezeigt. Nee, auf einmal kommt Licht in die Finsternis. Auf einmal wird aus dieser Verzweiflung Gotteslob. Und wo man sagt, ja, was denn nun? So oder so? Aber ich finde, Psalmen beschreiben ganz häufig letztendlich, wie in uns das auch manchmal so vorgeht. Wir sind total verzweifelt, wissen gar nicht weiter. Und auf einmal kommt Gott mit seinem Licht. Und dann, das kennen wir, denke ich, die wir länger dabei sind, ist von einem Augenblick zum anderen zwar nicht alles anders, aber wir haben auf einmal wieder die Hoffnung. Sehen im Glauben, was man noch nicht sehen kann. Weil das so viele Verse sind, habe ich mir erlaubt, einige rauszukürzen. Ich beginne mit Vers 2. Mit diesem Schrei, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Bleibst fern meiner Rettung, den Worten meines Schreins. Mein Gott, ich rufe bei Tag, doch du gibst keine Antwort, und bei Nacht, doch ich finde keine Ruhe. Dir haben unsere Väter vertraut, sie haben vertraut und du hast sie gerettet. Zu dir riefen sie und wurden befreit. Dir vertrauten sie und wurden nicht zu Schanden. Ich aber bin wie ein Wurm und kein Mensch, der Leute Spott vom Volk verachtet. Alle, die mich sehen, verachten mich, verziehen die Lippen, schütteln den Kopf. Von Geburt an bin ich geworfen auf dich, vom Mutterleib an bist du mein Gott. Sei mir nicht fern, denn die Not ist nahe und kein Helfer ist da. Hingeschüttet bin ich wie Wasser, gelöst haben sich alle meine Glieder. Mein Herz ist geworden wie Wachs, meine Eingeweide zerflossen. Meine Kraft ist vertrocknet wie eine Scherbe, die Zunge klebt mir am Gaumen. Du legst mich in den Staub des Todes, denn Hunde haben mich umlagert, eine Rotte von Bösen hat mich umkreist. Sie haben mir Hände und Füße durchbohrt, ich kann alle meine Knochen zählen. Sie gaffen und starren mich an, sie verteilen unter sich meine Kleider und werfen das Los um mein Gewand. Du aber, Herr, halte dich nicht fern, du meine Stärke, eile mir zu Hilfe, entreiß mein Leben dem Schwert, aus der Gewalt der Hunde mein einziges Gut. Ich will deinen Namen meinen Brüdern verkünden, inmitten der Versammlung dich loben. Die ihr den Herrn fürchtet, lobt ihn, all ihr Nachkommen Jakobs, rühmt ihn, erschauert vor ihm, all ihr Nachkommen Israels. Denn er hat nicht verachtet, nicht verabscheut des Elenden Elend. Er hat sein Angesicht nicht verborgen vor ihm. Er hat gehört, als er zu ihm schrie. Von dir kommt mein Lobpreis in großer Versammlung. Ich erfülle mein Gelübde vor denen, die ihn fürchten. Die Armen sollen essen und sich sättigen. Den Herrn sollen loben, die ihn suchen. Aufleben soll euer Herz für immer. Alle Enden der Erde sollen daran denken und sich zum Herrn bekehren. Vor dir sollen sich niederwerfen alle Stämme der Nation. Denn dem Herrn gehört das Königtum. Er herrscht über die Nation. Seine Heilstat verkündet man einem Volk, das noch geboren wird. Ja, er hat es getan. Amen. Diesen Ausschrei auch Jesu am Kreuz, mein Gott, wieso hast du mich verlassen? Die entspringt schierer Verzweiflung, tiefster Not. Das ist nicht so, ich verstehe das nicht, das ist kein Auflehnen. Das ist auch nicht wie bei Hiob ein Rechtsstreit. Wenn du das machst, dann mach das. Das ist kein Verhandeln, sondern das ist letztendlich eine existenzielle Not, die der Psalmist uns beschreibt. Dieses Gefühl, getrennt von Gott zu sein, ist schlimmer als alles andere, ist schlimmer als jede Nichterhörung. Und wer das schon einmal erlebt hat, dieses Gefühl, Gott hat sich zurückgezogen, das ist ein Gefühl, das man keinem wünscht. Eine Finsternis, diese Abwesenheit von Gott, das ist etwas, wo wir vielleicht als diejenigen, die das schon mal erlebt haben, sagen können, das wünscht man sich auch nicht nur einen Augenblick, geschweige denn länger. Und dann kommt, Israel hast du erhört, aber wieso mich nicht? Damals war das ja ganz wichtig, die Erinnerung an die großen Glaubensfragen des Volkes Israel spielen ja bei dem Psalm eine ganz große Rolle. Aber auf einmal scheint Gott zu schweigen. Er scheint nicht zu reagieren. Auf einmal ist null. Es geht nicht vorwärts, es geht nicht rückwärts, es ist einfach null. Aber wenn Gott sich zurückgezogen haben sollte, wer kann denn dann noch helfen? Und auch uns, glaube ich, können diese Warum-Fragen quälen. Sie können einen manchmal auch zerfressen geradezu, weil wir auf manches kriegen wir eine Antwort, aber auf vieles eben auch nicht. Und Gott erwartet auch nicht, dass wir verstehen, sondern dass wir ihm vertrauen. Ich war letztens beim prophetischen Hören mit einer Frage. Und da war denn neben dem, das viel Ermutigendes war, auch dieses Bild mit der Frau von Lot, die sich umdrehte und fragte, ja, aber Punkt, Punkt, Punkt. Und ab dem Moment wusste ich, ich werde nie wieder die Warum-Frage dieses Thema bezüglich ansprechen. Da war ich kuriert. Ist auch viel schöner, nach vorne zu gucken. Aber es hat mich beschäftigt. Wieso gibt es da so viele Probleme? Wieso gibt es so viele Widerstände? Die Wozu-Frage, die kann doch manchmal hilfreich sein, weil uns alles zum Besten dienen soll, auch wenn wir es nicht verstehen. Dann, vom Anfang kommen wir ja zum Mittelteil, wo der Psalmist ja unglaubliche Bilder gebraucht. Auf der einen Seite ist alles zerflossen, mein Herz geworden wie Wachs, in meinen Eingeweiden zerflossen, hingeschüttet bin ich wie Wasser. Und auf der anderen Seite ist alles total trocken. Die Knochen kleben aneinander, die Zunge klebt am Gaumen. Das heißt, es ist alles so durcheinander geraten, wie wir im Zeugnis von Sabine gehört haben. Auf einmal kann ich mich auf gar nichts mehr verlassen. Das, was durchblutet sein soll, ist trocken. Und was trocken sein soll, ist auf einmal wie Wachs zerflossen. Wir wissen nicht, ob das reale Bestien waren. Mal ist es der Büffel, mal ist das der Löwe, mal sind es Hunde, mal sind es Menschen. Aber es ist eine ganz tiefe Zerrissenheit. Es ist eine ganz tiefe Not. Vielleicht auch, was auch Jesu Kreuzigung angesprochen wird. Sie warten nur darauf, dass ich sterbe, damit sie ihre Sachen, meine Sachen unter sich verteilen können. Ihren Vorteil suchen können. Diese Abwesenheit von Liebe, von Anerkennung. Dieses, du bist wie Wurm, wie Dreck. Du bist eigentlich gar nichts. Dann kommt der Durchbruch. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal denke ich immer so, aha, jetzt ist wieder alles schön. Jetzt ist wieder alles gut. Ah ja. Und der Mittelteil, wir wissen zumindest nichts von ihm, den habt ihr ausgelassen. Dieser Bruch war so stark, dass einige Ausleger sich überlegt haben, ist das eigentlich Teil vom Psalm 22? Oder hat man den nicht noch so dran geklebt, dran gehängt, damit es doch noch ein Happy End gibt? Und ich glaube, das kennen wir. Es gibt in uns wirklich manchmal einen Bruch. Wie gesagt, es ist nicht alles vorbei. Es ist nicht alles schön. Manchmal dauern wirklich Krisen ganz, ganz lange, Jahre, Jahrzehnte, und die Heilung ist ein ganz langer Prozess. Aber auf einmal kommt Hoffnung rein. Auf einmal ist, was schwarz war, weiß. Das passiert natürlich durch Offenbarung, durch das Sehen. Auf einmal, ich gucke von meiner Not weg und auf einmal sehe ich Gott. Ich sehe nicht die Lösung vom Problem, aber ich habe es geschafft, vom Problem wegzugucken zu Gott hin. Weil letztendlich sind diese Auseinandersetzungen nicht das, dass Gott Probleme löst, sondern dass wir ihm vertrauen. Und wie du gesagt hast, ich kenne das auch, so schlimm Krisen sind, sie haben mich, wenn sie mich näher zu Gott gebracht haben, ist das ein Schatz, den ich nicht missen möchte. Nicht, dass ich mir Krisen wünsche, überhaupt nicht. Aber dass ich sagen kann, das sind die Augenblicke, wo ich nicht noch gute Ideen habe, wo ich nicht noch das von alleine lösen kann, wo Gott sich mir vor allen Dingen gezeigt hat, auch wenn es manchmal lange dauert. Aber wenn es gelingt, Gottes Treue über eine Situation zu stellen, dann kann auf einmal aus unserem Versinken ein Lobpreis werden. Was können wir daraus lernen? Was können wir mitnehmen? Nicht nur Jesus hat ja gelitten, sondern er hat es uns vorgemacht. Auch wir sind immer wieder herausgefordert, unser Kreuz auf uns zu nehmen. Mal ist es schwerer, mal ist es leichter. Aber wenn wir länger dabei sind, glaube ich, gibt es niemand, bei dem alles immer gelingt, der überhaupt keine Schwierigkeiten hat. Und das ist klar, je tiefer wir in Gott gegründet sind, umso sturmsicherer werden wir. Aber die Frage ist ja nicht, wenn unser Lebensschiff hin und her geschleudert wird und vielleicht auch was kaputt geht im Sturm, dann kann es dauern, bis Dinge repariert wurden. Aber die Frage ist, tauchen wir irgendwann wieder auf oder gehen wir unter? Und ich habe mehrere auch Freunde, die sich mittlerweile fragen, gibt es überhaupt einen Gott? Wenn der mich so im Stich gelassen hat. Gibt es überhaupt einen Gott der Liebe, wenn der so gehandelt hat? Und das sind die tiefsten Fragen. Ist Gott da? Ist Gott gut? Und das war eine auch meiner schwersten Glaubenskrisen. Ich bin eines Nachts aufgewacht und mit dem Wort, ich habe das Wort gehört, fürchte dich nicht, glaube nur. Dann habe ich erstmal geguckt, nicht ChatGPT, sondern damals musste man ja noch gucken, nachgucken, steht in Markus 5, wo es um den Tod seiner Tochter geht und der Jairus, der Synagogenvorsteher, kommt und bittet Jesus, komm zu meiner Tochter, sie ist meine einzige Heilsee. Der Jesus dreht ja noch ein paar Runden, muss noch ein paar andere Wunder erledigen, dann kommt er und die Tochter steht auf. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, wieso Gott mir das sagt. Fürchte dich nicht, glaube nur. Aber für mich war ganz klar, egal was jetzt passiert, es wird gut. Weil die Tochter des Jairus war ja von den Toten auferstanden. Dann kann aber, ich muss gleich sagen, ich heule jetzt auch gleich. Kann man schon mal ankündigen. Ich habe extra meine hier kontrolliert. Dann, 1-2 Wochen später, kam ein Vater ins Krankenhaus. Und ich war mir ganz sicher, ich stelle mich auf dieses Wort und er wird natürlich meinen Vater retten, obwohl er eine Diagnose hatte, die nicht zu retten war. Ja, aber dann stellte sich raus, er liegt im Sterben. Und das hat mich so an meinen Rand meines Glaubens gebracht. Ich war jung im Glauben und habe gedacht, habe ich mich so geirrt? Ist Gott wirklich so einer? Ich fühlte mich so, darf ich das mal so sagen, so verarscht. Ich fühlte mich so verraten. Er gibt mir ein Wort. Ich nehme das ernst. Und jetzt liegt er im Sterben. Denn wäre ich doch besser gefahren, wenn er mir gar kein Wort gegeben hätte. Das hat auch nicht einen Augenblick gedauert. Das war ein wirkliches Ringen zwischen, ich habe da auch alle Mischformen vom Psalm gehabt. Ich habe geklagt, ich habe gelobt, ich habe das egal wie versucht. Aber das war dieses, Gott, bist du wirklich so einer? Du gibst mir ein Wort und die, die schon mal Prophetien bekommen haben, die nicht eingetreten sind, neben dem, Gott hat ja persönlich zu mir geredet, oder Zusprüche, die kennen das. Ist Gott wirklich so, dass er sich nicht zu mir stellt? Ich habe ihm vertraut und da wusste ich auch nicht mehr, was ich sagen sollte. Und manchmal ist das so, man ist in einer Sprachlosigkeit. Das ist das nicht mit Kopf hoch oder wird schon wieder gemacht, sondern durch manche Krisen müssen wir wirklich durchkriechen. Die kosten uns alles. Ich finde das manchmal interessant, dass wir gar nicht wissen können immer, durch welche Krise wir nun gut durchkommen. Manche erledigen sich ja geradezu von alleine, aber an anderen, die nagen an uns und die sind wirklich Arbeit. Manchmal müssen wir professionelle Hilfe in Anspruch nehmen, auf welcher Ebene auch immer. Aber manche Krisen, die bleiben und um die soll es heute gehen. Irgendwie beeinflussen sie auch heute noch unser Verhalten, dass wir vielleicht misstrauisch sind Menschen gegenüber oder Gott. Dass wir uns nicht mehr Menschen öffnen, lieber ein bisschen misstrauen. Und um die soll es gehen. Um diese Brüche, die wir eigentlich nie verwunden haben, wo immer noch so ein bisschen was übrig bleibt. Als erstes übrig bleibt zwischen Gott und mir, aber dann auch innerhalb von unseren Mitmenschen oder auch, wenn es um uns geht, dass wir uns nicht mehr vertrauen. Diese Tage sagte jemand, ich habe 30 Jahre für meine körperliche Situation gebetet. Ich mag nicht mehr. Es war eine Leiterin. Und wo ich sagen kann, menschlich ist das verständlich. Nach so viel Einsatz, nach so viel Versuchen. Aber ich habe ihr gesagt, bleib dran, gib nicht auf. Gib einfach nicht auf, bleib dran. Stell dir mal vor, Gott heilt auch dich heute ein Stück weiter, entweder komplett oder ein kleines Stück weiter. Aber wir kommen mit jedem Schritt vorwärts. Wirf dein Vertrauen vor allen Dingen nicht weg. Weil Dinge sich nicht geklärt haben, heißt das nicht, dass Gott nicht vertrauenswürdig ist. Sondern ring mit Gott, geh mit ihm ins Gespräch, klage ihm das. Nicht alles ist mit Schnips, auch nicht mit Gebet. Wir merken vor allen Dingen, wenn jemand mit einer Sache nicht fertig ist, das ist mir egal. Und der ist mir auch egal, dann weiß ich natürlich, da ist noch was zu klären. Ich glaube, dass Gott uns immer wieder herausfordert, unsere ungelösten Dinge zu klären. Es geht nicht darum zu graben, sondern auch jetzt einen Augenblick zu fragen, gibt es da etwas, was noch nicht bearbeitet ist? Manches können wir nicht so abhaken. Manche Lebenssituationen bleiben eine Spannung, die sich über nicht nur Jahre, sondern Jahrzehnte hinwegziehen. Und ich glaube, es ist eine große Frage von Mut, dazu zu stehen. Ja, ich habe da einen Schmerz, der ist noch nicht bearbeitet. Ja, ich habe da noch ein Problem. Manchmal will man einfach weiter sein, als man ist. Aber gib das Gott gegenüber zu. Herr, ich brauche deine Hilfe, was diesen Bereich anbelangt. Wir müssen uns nicht mit ungelösten Dingen abgeben, sondern wir können wirklich darauf vertrauen, dass Gott, wenn er uns Dinge zeigt, wenn er uns Situationen zeigt, Konflikte zeigt, Brüche zeigt, die einfach nicht richtig zusammengewachsen sind, dass er uns weiterführen möchte. Auch die Tage sagte mir jemand, wenn ich an diesen Konflikt denke, spüre ich gar nichts. Ich spüre keine Freude, ich spüre auch sowieso nichts mehr. Wieso? Weil da auch ein Trauma vorliegt, was so schmerzhaft war, dass es einfach abgekoppelt wurde. Egal, was du erlebt hast, erlaube Jesus all deine Brüche, ob sie emotional, seelisch oder geistlich sind, deine Brüche zu heilen. Wenn es Schritt für Schritt ist, wenn es lange dauert. Aber, und ich weiß nicht, an welchem Punkt du stehst, habe ich keine Ahnung. Aber bring Gott das, was noch nicht verarbeitet ist. Und erlaub nicht, dass die Brüche heute noch dein Handeln oder dein Reden oder dein Denken über diese Person bestimmen. Nee, auf den kannst du dich sowieso nicht verlassen. Wenn du merkst, dass du abwertend dir oder anderen gegenüber redest oder wenn du abwertend einer Situation gegenüber bist, dann kann es sein, dass du da noch nicht weiter bist. Vertraue Gott, dass er wirklich in der Lage ist, alles anzugehen. Und wie gesagt, die Problemlösung liegt manchmal auch da. Wenn du was zu vergeben hast oder um Vergebung bitten musst, ist es auch da. Aber es ist vor allen Dingen hier. Ich vertraue dir mehr, Herr, als dass du Probleme löst. Du bist viel mehr, sondern du bist der Herzenskenner, der mich liebt. Und wie dieses Wort, was Sabine bekommen hat, wie ein Baby, das einfach, auch ein Baby, das hätte ja schon gereicht, hätte ich wieder gedacht, dass das Baby Augen sehen kann und hören kann. Aber dieses krasse Bild, ein Baby, was noch nicht mal hören und sehen kann. Und so sind wir mit Gott. Aber Gottes Liebe ist stärker als alles andere. Und ich finde das so wichtig, dass wir nicht beim Klagen, beim Klagepsalm hängen bleiben, sondern dass wir in diese Hymne übergehen, in dieses Gotteslob. Weil der Psalmist kann ja nicht sagen, oh Halleluja, es ist jetzt alles wieder gut. Ich glaube, dass er die Dinge im Glauben gesehen hat, aber er spürt schon förmlich, wie alles gut ist. Er riecht es schon, wie Veränderung ist, wie Segen kommt. Und ich lade dich ein, dass du nicht im ersten beiden Teilen von deinem Leben, wenn es da so einen Bruch gibt, stehen bleibst, sondern dass du da durchgehst. Es lohnt sich. Jesus hat es uns vorgemacht. Er hat auch, dieser Klagepsalm wird ja zitiert, als er am Kreuz war. Es lohnt sich. Geh in die Auseinandersetzung mit dir und mit der Situation. Und manches können wir nicht fromm. Der Herr wird das schon regeln. Stimmt. Manche Sachen regelt er wirklich so. Nach dem Motto, ich habe doch gar nicht gebetet. Wieso ist das jetzt geklärt? Aber manche Sachen nicht. Frag den Heiligen Geist, gibt es da irgendwelche Brüche? Weil ich sage mir, ich möchte in meinem Leben nicht immer misstrauischer werden, immer vorsichtiger. Ich möchte lieber ab und zu mal enttäuscht werden, aber trotzdem mich offen halten. Und ich glaube, das ist, was Leben ausmacht. Wir werden immer wieder enttäuscht. Wir werden immer wieder verletzt. Und witzig ist das nie. Aber es ist ja die Frage nicht, kannst du Krisen verhindern, sondern wie gehst du mit ihnen um? Und da ist es manchmal gut zu sagen, ja, es hat weh getan oder es tut immer noch weh. Aber der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind. Er hilft all denen, auf die ihm vertrauen und nicht die sich oder dem anderen vertrauen. Brüche passieren, bis Jesus wiederkommt, passieren sie. Aber das ist die wichtigste Tangente. Und auch wenn es manchmal Situationen gibt, wo wir sagen können, ich kann nicht mehr, ich weiß nicht mehr weiter. Vertrau dich ihm an. Manchmal auch Menschen. Und auch wenn dich die Predigt antriggert und du sagst, du hast schon 1000 oder 10.000 Mal dafür gebetet. Aber lass nicht zu, dass die Enttäuschung der Nichterhörung deine Beziehung zu Gott kappt. Lass nicht zu, dass die Enttäuschung der Nichterhörung deine Beziehung zu Gott stört. Naja, dafür vielleicht, aber dafür nicht. Gott ist stärker als alles andere. Er kann es. Ja, das finde ich ziemlich toll. Spüre einen Augenblick in dich hinein. Gibt es etwas? Wir müssen nichts hochholen. Man muss auch nicht heulen, so wie ich. Sondern spüre einen Augenblick in dich hinein. Gibt es etwas, wo du dich trauen möchtest, das heute einmal weiter abzulegen? Danke, Herr. Danke, Herr, dass du mit uns ganz individuelle Wege gehst. Dass es immer Wege des Heils sind, der Hoffnung und der Zuversicht. Und dass du möchtest, dass egal wodurch wir gehen, die Beziehung zu dir immer stärker wird. Halleluja. Amen. Wenn Gott dir was gezeigt hat im Segnungsgebet, was ja jetzt gleich ist, ist genug Zeit.